der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Sven Rittau. Moin, Sven.
Erik, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, sehr gerne. Du bist nicht zum ersten Mal da. Ich schätze dich sehr als Gesprächspartner, weil du nicht nur E-Commerce- und Marketing-Experte bist, sondern du bist auch ein Vollblutunternehmer durch ganz viele eigene Unternehmungen, Beteiligungen, aber auch durch dein Geschäft, was du heute machst im K5-Universum. Wenn nicht sogar die führende europäische D2C-E-Commerce, Messe, Kongress, Veranstaltung. Deshalb heute so zweiteilig. Der eine Teil, der mich brennend interessiert, deine Sicht auf State of Play im mitteleuropäischen oder im deutschen E-Commerce und natürlich auch gerne eine Vorschau auf die K5, was uns da erwarten kann. Ich weiß nicht, möchtest du dich noch mal kurz selbst vorstellen oder meinst du, das haben wir jetzt vollkommen erschlagen?
Ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, das Weitere ergibt sich dann im Laufe des Gesprächs, würde ich sagen.
Ja, wer dich irgendwie, ich meine, die meisten werden dich kennen, ich habe so festgestellt, wenn du dich selbst vorstellst, dass du gelegentlich raushängen lässt, dass du zu Plus-Mitgründer bist. ich finde, das sollte man hier nochmal sagen, um allein die Relevanz meines Gastes hier rauszustellen. Also nicht nur eben hier und jetzt, sondern auch in der Vergangenheit. Immerhin ein Unicorn-Mitgründer, ne? Und zwar einer der frühen Unicorns, richtig?
Ja, 99 haben wir angefangen, also da erkennen wir uns ja auch, deine Valentinszeit. Wir sind zur gleichen Zeit
los. Bei dem Boda-Portfolio.
Ja, genau. die haben wir netterweise von unserer Seite mit an Bord genommen, würde ich mal eher sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Carte Blanche, warum ich über E-Commerce sprechen kann, warum auch viele Leute gerne sich mit mir unterhalten, weil ich natürlich ganz früh dabei bin. Und auch das eine oder andere schon gesehen habe. Ich glaube auch mittlerweile, wenn man jetzt die Permakrise, die aktuell herrscht, als eine Krise nimmt, das ist meine dritte große Downcycle. Und also deswegen auch der Ruf da draußen an alle, die eher jung gegründet haben oder noch mittendrin sind, gerade am Anfang sind, zu sagen, das Leben verläuft eben in Zyklen. Und wenn es runtergeht, alles was runtergeht, muss auch wieder irgendwann rauf. Ich weiß, man hat es immer anders formuliert, aber ich glaube, das ist schon das, was auch meine Hoffnung wieder ist für den Handel und E-Commerce in den nächsten Jahren.
Ja, das ist eine super Überleitung. Ich erinnere mich, dass die Themen der K5, seit einigen Jahren habt ihr ja so größere Headlines, ich weiß nicht, so Motti, die, glaube ich, immer ganz gut den jeweiligen Zeitgeist der Veranstaltung im E-Commerce irgendwie widerspiegeln. Ich erinnere mich, dass, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Jahr war, wo wir mehr oder weniger Black Ocean, davor haben wir vermutlich irgendwie Stormy, ich weiß gar nicht mehr, so stürmische Zeiten voraus gehabt. Wie wird das Motto der diesjährigen K5 sein?
Ja, das ist ja immer so das, was eigentlich seit Januar ich gefragt werde, vor allen Dingen von meinem Team. Und es ist ja vor allen Dingen immer so, wer sind die Speaker, was sind die Themen, was ist das Motto? Und ich bin immer relativ eisern und sage so, ja, das ergibt sich in diesem Run-up auf so eine Veranstaltung, weil du natürlich in der Interaktion mit deinen Gästen dann irgendwie merkst, was sind die Themen, die sie beschäftigen, was sind die Themen, die vorherrschen. Und ich glaube, wir hatten letztes Jahr übrigens das Thema Black Ocean und Into the Black war ja sozusagen das Bild. Mhm. Also nicht nur ins Schwarze hinein, sondern auch in die Profitabilität hinein. Das war ja zwingend erforderlich für den Online-Handel, weil einfach der Zugang zu Kapital für defizitäre Unternehmen oder Cashflow-negative Firmen einfach nicht da ist und immer noch nicht da ist und da war. Und das Sujet werden wir weiter spielen. Die Frage ist jetzt nur, also es ist jetzt nicht so, ich habe ja gesagt, dass so, weißt du, nach der Piratenschlacht irgendwie dann am nächsten Morgen die Sonne scheint, die Möwen krächzen und dann liegen ein paar Leute und retten sich auf Planken ans neue Land. Da sind wir, glaube ich, noch nicht, sondern ist es eher die Frage, was machst du mit dem, was du jetzt hast? Und mein Bild ist so ein bisschen, alle Firmen sind so total durchoptimiert, ja, du hast nur noch so Muskeln und Samenstränge quasi, sorry, forgive my French, also du hast einfach kein Fett mehr am Körper, aber keiner weiß, was er damit machen soll. Und das ist so ein bisschen, das Bild, was wir haben, dass wir sagen, okay, what's next? Und ich glaube noch nicht, dass wir bereit sind, neue Ufer zu erobern oder neue Länder oder neue Kontinente, sondern es ist eher so, was macht man jetzt da, wo man steht? Und das wird das Bild sein, mit dem wir gerade arbeiten, und da wird es einen ziemlich guten Trailer geben.
Sehr gut, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir wollen ja auch mal vorweg erstmal nochmal über die allgemeine E-Commerce-Stimmung nochmal sprechen und wie du die Trends momentan siehst. Du hast schon ein paar Bilder gezeichnet. Ich erinnere mich, dass wir im letzten Jahr auch sehr viel über die asiatischen Herausforderer gesprochen haben, also die allgemeine Konsumstimmung plus Herausforderungen, die wir sehr stark aus den asiatischen Räumen wahrnehmen. Meine Wahrnehmung ist, dass sich gerade der letzte Teil, asiatische Herausforderung, dass sich das eher sogar noch mal ein bisschen beschleunigt hat. Würdest du da zustimmen?
Ja, auch da in den Vorgesprächen bestätigt sich das. Also das, was letztes Jahr so ein bisschen so ein sonderbares Tier im eigenen Zoo war, weil der Peter Pernoday von Shein da, sind die einfach jetzt Teil des Ökosystems, also Teil der Landschaft, und die sind ja massiv mit massiven Ad-Spends, aber auch mit massiven großer Konsumentennachfrage einfach außerhalb von China unterwegs, in den USA, aber eben auch sehr stark mittlerweile in Europa, und ob es jetzt Temu, Shein, Alibaba auch immer noch da, aber eben auch TikTok Shop, sagen das New Kid on the Block, und das ist natürlich Thema auf der Konferenz. Die Frage ist, und da gibt es ja jetzt auch so ein paar so Trends, die sagen, ja, jetzt schwächt sich das Wachstum von Temu in den USA ab. Und dann denke ich mir so, ja, das kann man sich jetzt als Pfeifen im Walde vorführen. Oder man kann einfach drüber nachdenken, ja, was ist denn, wenn es selbst langsam wächst, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und das ist ein großes Thema, dem wir uns stellen, wo wir auch schauen werden. Und da gibt es ja auch ganz viele schon auch Expertenmeinungen dazu. Wie stellt sich ein Zalando auf? Also wir werden da haben den David Schröder, den COO. Wir werden natürlich Tarek Müller von About You da haben. Also gerade in diesem Kontext Textil, neue Player, Shein, ist das natürlich spannend. Und dann, glaube Florian Heinemann hat da so schön gesagt, große Tech-Companies trauen sich auch große kontrollierte Wetten. Und die sehen wir momentan nicht, muss man ganz klar sagen, von den hiesigen Playern, sondern die großen Wetten kommen eben von außerhalb und überrollen schon das Marktumfeld.
Kriegst du die, wenn wir von Handel sprechen und nicht nur von E-Commerce, kriegst du da Signale mit? Ich, so in der K5 waren es immer so, für meine Wahrnehmung waren die hier und da schon mal zu sehen, aber es gab deutlich mehr Brands, die ins Direct-to-Consumer-Geschäft reingegangen sind, also in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn ich da total falsch liege, also mehr Brands, die D2C für sich entdecken oder weiter bearbeiten wollen, im Verhältnis zu den Omnichannelern oder den Händlern, die vielleicht eher im stationären Einzelhandel früher zu Hause waren, die noch weiter ins E-Commerce reinwachsen wollen.
Ja, also ich glaube, das ist nochmal ein anderes Feld, beziehungsweise das ist das Feld, also diese Gruppe an Unternehmen können ja auf diesen neuen Entwicklungen und diesen neuen Plattformen, die da ja entstehen, natürlich extrem gut Huckepack fahren. Also das Beispiel TikTok Shop, was ja in den USA schon am Start ist, aus Asien kommt und jetzt nach Europa kommt mit der Ankündigung, wir werden TikTok Shop, glaube ich, auch als einziger Veranstalter dieses Jahr bei uns haben. Und das sind natürlich die Plattformen, wo man sich als Marke, wenn du einen komplett durchgesteuerten Durchgriff hast, auf deine eigene Marge natürlich perfekt inszenieren kannst. Und ich glaube, dass das auch nochmal so einen Boost geben wird für bestehende Player, aber eben auch, und was wir sehen, ist, dass ja ganz viele neue Newcomer-Brands, jetzt reden wir nicht nur über Influencer-Marken, sondern Leute, die sich irgendwas Cooles ausdenken, die auch noch kein Influencer sind, sondern die einfach sagen, ey, ich habe ein cooles Produkt, ich löse ein Problem, und dann mit dieser Reichweiten Logik auf so einem TikTok dann einfach extrem schnell an Boden gut machen. Und da bin ich, das ist ja eben dann die andere Entwicklung, die da ist. Also du hast permanente Challenges, die es vor 10 Jahren gar nicht gab. Vor 10 Jahren gefühlt war der Markt zementiert, und ich würde sagen, dieses Mal ist es so, dass da extrem viel in Bewegung ist. Also auch schön, weil natürlich tolle neue Unternehmen entstehen können.
Ja, das ist ein guter Punkt. In diesen Krisen, du hast von den 3 Krisen, die du zu deiner Unternehmerzeit schon durchlaufen hast, gesprochen. Viele sagen ja auch, dass, also die VCs sprechen auch immer davon, dass die die krisengeprägten Vintages, also die Jahre, in denen sie ihre Fonds auflegen und realisieren, oft die besten Unternehmen hervorbringen. Hättest du eine Spekulation, ob es im E-Commerce, im Direct-to-Consumer-Geschäft in dieser Krise jetzt wirklich neue Herausforderer, also neue Unicorns geben kann? Mir ehrlich gesagt fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Ich habe so oft, obwohl ich ja wirklich kein Pessimist bin, das Gefühl, dass wir in vielen Bereichen des D2Cs so alle Level durchgespielt haben.
Ja, der Jochen Krisch hat also schöne immer so eine Analogie, dass diese 5-Jahressprünge immer zu größeren Unternehmensclustern führen. Und wir sind jetzt so 2025 eben, haben wir jetzt so seit, oder 2020 so die ersten 10 Milliarden Player gesehen. Jetzt haben wir 2025 die ersten 100 Milliarden Player. Oder also das heißt eine große Gruppe. Und 2030 wirst du halt dann die Billionen ist es dann, glaube ich, Player sehen. Also das heißt, du hast extreme Sprünge. Und diese Unicorn-Logik, also die zieht sich ja immer weiter, ja. Und also das ist ja der Dekakorn. Und da würde ich jetzt sagen, kommen die neuen Player einfach wahrscheinlich erstmal zu 90% alle aus Asien. Also auch ein Shopee, das sind ja alles die C-Group vormals. Also da würde ich jetzt eher sagen, auf Asien wetten. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, es gibt ja jetzt auch durch dieses Into the Black, also nicht, dass wir das vorgezeichnet haben, es war ja nur so quasi, dass wir es gelabelt haben, was wir gesehen haben, gibt es aber auch noch mal eine ganz neue Klasse an Unternehmen, die sich so zwischen 500 Millionen und ein paar Milliarden bewegen, und das sind halt Unternehmen, die auf die Profitabilität schauen. Das heißt, profitabler E-Commerce, was ja der Vorwurf und Anwurf war jahrzehntelang, geht nicht, geht ja eben doch, aber es geht halt auf Kosten des Wachstums. Und dann ist so die Frage, die wir auch diskutieren wollen, kann man es sich leisten, auf Wachstum zu verzichten, weil die Börse will, dass du profitable Zahlen zeigst, angesichts der Marktdynamik, die aus Asien jetzt gerade auf uns da einschwappt. Also extrem spannende Zeiten, und Zalando hat ja einen kompletten, ja, einen Shift gemacht, auf sehr stark auf Margenoptimierung und neue Geschäftsfelder, B2B und so weiter zu gucken. Das sind aber keine, im Florian Heinemannschen Sinne, keine kontrollierten strategischen Wetten, muss man ganz klar sagen.
Ihr legt ja, ihr macht ja nicht nur diese Konferenz, diese Veranstaltung, sondern ich weiß nicht, wie ihr es organisiert habt, ist bestimmt mehr als einfach nur ein Zeithassel. Es gibt ja noch euren E-Commerce D2C Index, den Glow, wie heißt der genau? Glow 500, Glow 50?
Ja.
Oder keine Zahl dahinter?
Doch, Glory 50, genau, Jochen möchte immer gerne auf die Glory 100, aber aktuell sind es, glaube ich, nur 47 Unternehmen da drin, also wir müssen noch ein bisschen warten, ja, genau.
Glory fast 50, gibt es da irgendwelche Muster, die du erkennen kannst, also Profitabilität versus Wachstum, das ist sicherlich so ein Klassiker, gibt es da sonst noch im Sinne von Plattform, Technologie, Marketingquoten, irgendetwas, was wir als Glaskugel verwenden können für weitere Trends im D2C?
Tue ich mich wirklich gerade sehr schwer. Also wir sind ja selber investiert da in dem Vehikel. Das war ja auch die Idee. Also wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen für unser eigenes Investment so was bauen und mal schauen, ob das geht. Ich glaube, aktuell sind da 20 Millionen Assets under Management. Man kann das auch kaufen, ist keine Anlageentscheidung, aber oder keine Empfehlung. Keine Anlage, aber die Beratung. Nee, ist es nicht. Anders als bei Pip Klöckner, der mir das letzte Ding, dem ich gefolgt bin, da ist, glaube ich, nichts draus geworden. Also insofern, ich weiß es nicht, ob es da ein Muster gibt aktuell. Also ich glaube, grundsätzlich ist das Thema E-Commerce, ob jetzt am öffentlichen Kapitalmarkt oder am privaten Kapitalmarkt, du hast vorhin die VCs ins Spiel gebracht, das fasst gerade kaum jemand mit der Kneifzange an. So. Und, und das ist halt sagen das Grundproblem, dass da jetzt so eine Art Sippenhaft stattfindet, auch für sehr, sehr gute Unternehmen. Und am Ende, Marktgestalter ist wahrscheinlich auch immer noch jemand wie Amazon, und die ja eben auch immer ganz kontrollierte Wetten eingehen, ja, also sei es jetzt im Prinzip schon lange her, ja, mit dem Prime-Thema, sei es mit dem AWS, aber die auch akquisitorisch unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, haben wir wieder Zalando erwähnt, aber die haben, glaube ich, 2,5 Milliarden Cash auf der Bank, machen aber keine große Transaktion und haben vielleicht auch nicht das Skillset, zumindest meine Vermutung von außen, große M&A-Transaktionen zu machen. Und ein Amazon kauft halt, ich glaube, pro Jahr immer eine dreistellige Anzahl von Unternehmen. die dann halt irgendwie zusammengebaut werden und dann taucht auf einmal irgendwas auf, wo du sagst, ja, wo kommt das her? Und dann siehst du, ja, das sind 4, 5 kleinere Unternehmen zu was Neuem zusammengebaut. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da permanent die R&D-Abteilung bei Amazon sitzt und sich irgendwas Neues ausdenkt, sondern die gehen in den Markt und kaufen Dinge zusammen, um relevant zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Und also wie gesagt, es gibt eine extreme Spreizung an Setups. Du kannst sagen, die Neuen, die kommen, die Plattformen nutzen, die bestehenden Großen, die irgendwie sich gerade nicht trauen, die ganz Großen, die gerade neu reinkommen. Und dann dazwischen gibt es irgendwie so vielleicht auch eigentümergeführte Unternehmen, die sagen, ja, mir ist doch egal, mit 500 Millionen Umsatz und 10% EBIT-Marge und das Ding gehört privaten paar Leuten, lachen die sich ja jedes Jahr in Schlaf. Also
ja. Also die Nische hat, das wissen wir ja beide, die Nische hat gerade im E-Commerce immer noch deutlich mehr als eine Existenzberechtigung, sondern es gibt nischige, teilweise auch größere Nischen mit erstaunlich viel Profitabilitätspools noch, aber dieses Scale-Geschäft, was du vorhin auch so sagtest, ne, E-Commercer groß und profitabel ist, wenn sie nicht selbst eine Plattform werden, halt eher die Ausnahme. Ich glaube, ein Muster, was ich von außen zu erkennen glaube, ist, dass die Marketingkostenquote eben das, was wir jetzt so gemeinhin E-Commerce sehr weit auseinander geht von den Plattformen, die ja eine negative Marketingkostenquote haben, also Stichwort Amazon, die durch, können Sie das Retail Media nennen, also ja, die im Grunde mehr durch Werbung einnehmen, als sie selbst ausgeben müssen, versus viele kleine, die vor allen Dingen dann an zwei Plattformen praktisch bis an ihre Grenzen gehen, um überhaupt Neukundengewinnung machen zu können. Aber das Muster ist eher so, dass die großen Profitablen fast gar keine Marketingkostenquote haben oder wie gesagt eine negative, während viele so ein bisschen am Tropf hängen oder am Salzwasser trinken sind. Und es dann schwer zu sein scheint, über sagen wir mal, klassisches Marketingwachstum, anders als produktgetriebenes Wachstum, es sehr, sehr schwer haben, profitabel wachsen zu können. Das ist so ein Muster, ja, was ich immer häufiger zu beobachten meine.
Ja, ist ein guter Punkt und ich finde auch, da würde ich nochmal zitieren, Stefan Wenzel und Rupert Bodmeier in ihrem Podcast 2 mit Schuss hatten bei dem TikTok-Thema, glaube ich, gesagt, naja, und dann tauschst du eigentlich die eine Drogenabhängigkeitsplattform Google dann eben mit TikTok aus, weil du halt auch wieder auf einer Plattform groß wirst und dann da letzten Endes dich hochkaufen wirst müssen. Die Frage, die sich viele Unternehmen stellen, da gibt es auch viele tolle Beispiele, wie kommst du eigentlich aus dieser Plattformlogik raus? Und das ist natürlich, also gerade jetzt, gut, wenn man die Trennung macht, Neukunden versus Stammkunden, aber wenn du sagst, naja, du hast halt ein gutes CRM, ja, erzählt man auch seit 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen du kennst, die wirklich das super machen. Also es fallen mir ein paar ein, aber es ist nicht die Masse, die das gut macht. Und ähnliche Logik, und ich habe es mal so als Deep Commerce gelabelt, werden wir auch auf der K5 wieder besprechen, sagen Unternehmen, die sehr tief in der Kundenbeziehung drin sind, ja, meinetwegen durch eine WhatsApp-Kommunikation, die erstmal als Problemlöser agieren und gar nicht erstmal nur schauen, wie viel wollen sie verkaufen. Das Thema Bergfreunde, extrem profitabel, wächst gegen den Trend, ja, im Prinzip ein Multi-Brand-Retailer, was es laut Alex Graf ja gar nicht mehr geben dürfte, spezialisiert aber eben auf das Thema Bergsport, Outdoor. So. Und mit einer extrem hohen Problemlösungskompetenz für den Kunden. Und das funktioniert so. Also es gibt, glaube ich, schon diese Beispiele, wo man diese Kundenbeziehung so schön tief bespielen kann, dass man eben dann rauskommt aus dieser Abhängigkeitsfalle und dann eben auch zum Beispiel über Empfehlungsmarketing ja wachsen kann. Ja? So ein Klassiker. Das braucht aber Zeit. Und also deswegen, ich tue mir immer so schwer, so mit so einer, es gibt nur 0 oder 1, weiß oder schwarz, sondern es ist ja, der Handel ist ja extrem bunt und ich glaube, das ist auch das, warum ich das so gerne mache, weil es ja es immer wieder so ein Gespräch gibt, wo du sagst, okay, krass, warum machen das die anderen nicht? Ja, also, ja, genau.
Ja, gerade auch so diese Ausnahmen, die ja anscheinend die Regel bestätigen sollen, aber dann doch immer noch sich sehr, sehr gut halten. Also Bergfreunde finde ich ein super Beispiel. Anderes Beispiel, was mir jetzt auch auf der K5 immer wieder deutlich wurde, sind hier die Kollegen von Breuninger. Auch so ein Thema. Die ticken eigentlich alle Boxen, die es nicht geben dürfte, ne? Multichannel, so eigentlich die Todeszone, ne? Da sagt man immer, boah, die machen in beiden Welten, können die nicht gewinnen, ne? Weil entweder sind sie stationäre Retailer, dann haben sie praktisch die Margenerfordernisse, die Kostenstruktur, die halt so ein stationärer Retailer hat, oder sie sind halt ein E-Commercer und da haben sie schlanke, super effiziente Strukturen und dann sind sie wahrscheinlich auch eher auf Preis etwas tendenziell preisaggressiver unterwegs. Die Kollegen von Breuninger haben zudem ja auch noch, dass sie ein Multi-Brand-Retailer sind. Das heißt also, sie haben, ich glaube, die eigenen weiß ich jetzt gar nicht, aber die Eigenmarkenquote von Breuninger ist vermutlich zu vernachlässigen. Tut mir jetzt leid, wenn ich denen jetzt total Unrecht tue, aber sie leben halt davon, dass sie eigentlich eher Luxusmarken resellen. Das ist vielleicht die einzige Box, wo man sagt, okay, ja, im Luxussegment gibt es ab und zu mal immer noch mal ganz, ganz besondere Ausnahmen. Aber die zum Beispiel, auch weil sie zum Beispiel CRM, ich habe gerade überlegt, wen kenne ich, wer wirklich CRM gut macht. Das ist so ein Unternehmen, wo ich von außen sagen würde, die machen das bestimmt noch nicht alles fertig, aber die haben schon sehr früh verstanden, den Kunden über alle Kanäle, über mehrere Touchpoints wir würden sagen, de-anonymisieren und dann auch entsprechend gut zu versorgen. Und sie scheinen sich ja auch anders als andere in diesem Segment, also sind ja jetzt auch viele mit österreichischen Gesellschaftern, die gerade nicht so gut unterwegs sind, die ehemaligen österreichischen Gesellschafter, die scheinen sich ja wirklich sehr, sehr gut zu schlagen. Hast du noch mehr
Ja.
Beispiele? Also stimmst du erstmal zu? Findest du Bräuninger auch so gut?
Ja, voll ist auch so ein Dauerbrenner, glaube ich, bei uns jetzt. Und Felix war letztes Jahr, Felix Kreier von Breuninger war letztes Jahr, glaube ich, in einem Marktplatzkontext und ist dieses Jahr, wird er eben genau mit diesem Loyalty-Thema bei uns aufschlagen und sagen, genau das interessiert die Leute. Ja, wie machst du es? Wie kriegst du auch so eine Offline-Karte in die digitale Welt? Ja, das ist schon ein echtes Meisterstück. Und uns wird ja immer, wir werden ja ein bisschen angefeindet, dass wir immer nur sagen, ja, ihr feiert dann immer und dann ein paar Jahre später sind die Unternehmen nicht mehr da. Und ich denke mir so, ist ja auch wieder Zyklen, ja. Also es gibt halt Firmen, die
Wen hast du
machen
denn
den Job.
gefeiert hier? Wen hast du denn gefeiert, der jetzt nicht mehr da ist? Du meinst, weil
Das war
KDW mal gesprochen hat?
KDW hat mal gesprochen, ja, aber der war beim Alex Graf im Podcast, bei mir war er nicht. Also er hat 10 Minuten
Ja.
geredet und offensichtlich, das kann man von außen ja auch nicht beurteilen, dass da
Nee.
jetzt letzten Endes so eigentlich eine Schummelbude war. Das, ja, ist ja so.
Schummelbude, schön. Ja.
Also oder Mogelpackung, ist ein netteres Wort vielleicht.
Ja.
Das andere Beispiel, das geht aber noch auf Jochen zurück, war natürlich Windeln.de. Da hat er ja auch immer sehr
Stimmt.
gefeiert. Und im Nachhinein, ja, ist das jetzt, glaube ich, eine Wette auf Babypulver an die Chinesen verkaufen. Also, aber da, schau, weil wenn du im Gespräch. Ich kann ja immer nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf. So. Und ich glaube, und wenn sich jemand hinstellt und sagt, er teilt was, dann finde ich, muss man den Leuten schon die Gelegenheit geben, es sei denn, aus offensichtlicher Schmarrn. Ja. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Deswegen freue ich mich auch wieder auf die Konferenz, weil es ist ja schon auch so, es gibt ja auch so ein paar Sachen, die wir da immer haben. Du hast so große Namen, dann denkst du, ja, das wird super. Und dann denkst du so, ja, war jetzt okay. Und dann kommen halt andere und da entwickelt sich echt was Schönes draus. Und das ist natürlich in diesen 2 Tagen auch möglich, weil so viel Programm da ist. Insbesondere auch nochmal gar nicht so sehr die Hauptbühnen. Nicht, dass ich euch von den Hauptbühnen wegtreiben möchte, aber gerade auch in den Masterclasses und diesen Sessions, wo dann also Anwendungsbeispiele gezeigt werden von Firmen, wie haben sie ein Tool eingesetzt, kann man wahrscheinlich für sich und die Firma sozusagen diesen Take-Home-Value-Denken wahrscheinlich sehr viel mehr mitnehmen, ja.
Ja, also ich finde ganz normal für die Schummelbuden, ich finde deine Quote, eure Quote ist da überhaupt nicht schlecht. Also ich kann mich jetzt wirklich auch nur, hatte ich schon fast wieder vergessen, aber das war noch in München, Windeln.de erinnern, wobei ich den Vortrag an sich sehr, 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 sehr gut war, weil er nochmal deutlich das Konzept des Customer Lifetime Values dargestellt hat. Im Nachhinein weiß man, dass es halt nur ein besonderes Segment und nicht gleich der Customer Lifetime Value der ganzen Bude gewesen sein kann. Aber eben, wenn das vergleichst mit Online-Marketing-Messen, ist eure Quote da hervorragend. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Cambridge Analytica erinnern? Das war eine Schummel, das war eine Schummelbude, die praktisch auf allen Online-Marketing Messen den roten Teppich ausgerollt gekriegt hat, wo man, also Schummelbude ist da noch untertrieben, aber anderes Thema deshalb. Und man muss ja jetzt positiv sein, ihr habt ja auch schon viele Unternehmen sehr, sehr früh gefeatured und regelmäßig gefeatured. Du hast ja selbst schon Tarek und About You angesprochen und ich glaube About You war schon bei euch, als ihr wirklich noch, also als About You noch verhältnismäßig am Anfang war. Und das zeigt ja auch diese Offenheit, mit der Tarek schon immer gesprochen hat, auch über seine Marketing-Herausforderungen und sein Konzept. Das fand ich schon immer sehr, 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 sehr bestechend.
Ich finde es auch gut, dass die Leute auch, also muss man auch mal honorieren, dass die Leute auch sich dann hinstellen und auch wenn es nicht gut läuft, also wie letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr, also ist ja nicht so, dass die jetzt das große Schwert aus dem Stein ziehen können, die große strategische Antwort auf Shein, Temu, TikTok Shop haben. Also deswegen, also das finde ich ja auch, muss man ja honorieren, dass man sagt, ja, okay, man ist halt da in einem Marktumfeld und stellt sich dann hin und präsentiert und stellt sich natürlich auch manchmal in Fragen, was ja aber alle weiterbringt. Ja? Und ich mag ja immer diesen Reflex nicht, immer sofort drauf zu hauen, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, erstmal auf die Knie gehen, besser machen, weil also unternehmerische, das ist echt unternehmerischer Pioniergeist und klar, und jetzt sitzt er halt auf einem Milliardenunternehmen und es ist alles nicht mehr so einfach wie vor, was wir gar nicht angefangen haben, 8, 9 Jahren. Naja.
Ja, also da nach Zalando, ne? Ich weiß nur, dass sie gesagt haben, boah, bei Zalando haben schon alle gesagt, wer soll denn jetzt noch gegen Amazon hier anstinken? Und dann, ja, als About You um die Ecke kam, das war natürlich gerade auch hier in Hamburg ein mega Thema, haben gesagt, boah, wie können wir denn da jetzt noch was gegen Zalando einsetzen? Und das hat sich, also bei allen Herausforderungen sind das ja alle drei sehr, sehr etablierte Player mit ihrer gewissen Differenzierung. Ich habe gerade überlegt, warum das so ist und ich stimme dir zu, dass so auch so das Feedback von Menschen, mit denen ich spreche und ich bin ja, also ja, zum einen darf ich ja ein bisschen mitmachen bei K5 und zum anderen habe ich natürlich auch viele Leute in meinem Umfeld, die euch regelmäßig besuchen und dann gibt es natürlich immer so ein Vorher-Nachher betrachten. Und das, was du so als Takeaway-Value bezeichnest, das ist so etwas, was ich auch bei mir im Team immer durchzieht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Team so ein bisschen schon so kongressveranstaltungsmüde geworden ist. Schöne Grüße ans Team, so, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Entweder werden wir alle älter oder es gibt Wiederholung. Bei K5 ist eine der, ich würde sagen, die einzige Veranstaltung, wo das Team ständig irgendwie, wo es keine großen Diskussionen gibt. Also aufgrund der Attraktivität. Und ich glaube, eins der, wenn ich so selbst überlege, wie ihr so entstanden seid, eins der vielleicht Erfolgsrezepte, großes Wort, aber würde ich mich deine Meinung interessieren, war, dass ihr von Anfang an, wurdet ihr von Insidern gemacht. Ne? Also Jochen damals so mit seiner Exciting Commerce Genese auf der einen Seite, aber auch die Tatsache, dass Händlertickets, ich glaube bis heute, halt viel, viel günstiger waren als Dienstleistertickets. Was ja so eine Art Diskriminierung auf der einen Seite, aber es war total erfolgreich, weil die Händler sich verstanden gefühlt haben und es nie diesen Overflow an Vendoren-Exzessen gab. Ne? Damals gab es ja noch Versandhandelskongress und K5 fast gleichzeitig. Und wie die Messe weitergegangen ist, haben wir ja gesehen. Meinst du auch, dass das, weil ihr es bis heute durchzieht, das macht ihr vermutlich nicht aus Profitabilitätsgründen, sondern eher um diesen Spirit aufrechtzuerhalten, oder?
Ja, wir haben da viel mit experimentiert, also schon richtig. Ich glaube, wir hatten glaube ich mal für 150 Euro oder so Tickets. So, das glaube ich, das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, der durchschnittliche Händlerpreis liegt so bei 400 bis 500. Aber man muss ja auch sagen, es ist für 2 Tage, nicht Schlange stehen und vor allen Dingen, also das, glaube ich, stellen wir auch ein bisschen unter den Scheffel, es ist ja auch Vollverpflegung 2 Tage, ja, und wer will, kann sich halt am ersten Abend halt da einen auf die Lampe gießen oder richtig feiern, also das ist alles mit drin und es ist so 100% guaranteed. Das ist halt eben nicht so, ja, ich muss 3 Stunden irgendwo für irgendwas anstehen. So, ich glaube, das ist einmal so ein Geheimnis. Das andere ist, dass wir schon schauen, dass die Quote der Händler, Markenhersteller, wie wir es nennen, der Entscheider da nach wie vor hoch ist. Wir liegen so bei, glaube ich, einem Anteil von, wir waren mal bei 66, sind wir, glaube ich, bei 60-40%. Das kommt aber auch dadurch, dass natürlich die Ausstellung größer geworden ist und dort die Dienstleister oder Solution Provider natürlich auch mit ihren Teams kommen. Aber die sind meistens eher nicht in den Sälen, sondern die sind ja auf der Fläche und versuchen halt Vertrieb zu machen, was auch fein ist. Und was für mich auch so ein bisschen dazugehört. Ich meine, wenn ich da hinkomme, klar will ich mir Content holen, ich will netzwerken, aber ich will natürlich auch schauen, was gibt es für Lösungen, die mein Unternehmen vielleicht auch weiterbringen. So, und das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Gesamtkonzept. Ja, und wir haben das aufrechterhalten. Es ist, ich glaube, was nochmal der andere Unterschied ist, der hast du ja eben so im Nebensatz erwähnt, so wie das Passion für Thema. Und Jochen kommt aus dem Thema, ich komme aus dem Thema, Verena kommt aus dem Thema. Das heißt, wir leben dieses E-Commerce auch wirklich und vertrauen auch so ein bisschen beim Programm in die Leute, die wir auf die Bühne stellen können. Und das ist so ein, also unsere Idee ist, wir sind eine Plattform, dass sich die Unternehmen präsentieren können und es ist ein Ego-Ding, es ist aber auch ein Employer-Branding-Ding und es ist halt auch eine Frage, gegenseitig voneinander zu lernen, dieses Crowd-Learning auf einem hohen Niveau, um selber besser zu werden, so ein bisschen. Und das ist so, glaube ich, immer das, was wir versuchen zu verteidigen.
Ja, verstehe ich. Wenn du als Unternehmer deine Eureka 5 anguckst, dann, also ich, so wie ich dich kenne, du bist ja ein sehr, sehr unruhiger Unternehmergeist, der nie stehen bleiben möchte. An welchen Proxys orientierst du dich, wenn du andere Veranstaltungen anguckst, um deine eigene K5 besser zu machen? Hast du da so Konferenzen, wo du regelmäßig hinguckst, wo du sagst, was kann ich mir von denen abschauen oder wieso möchte ich es auf keinen Fall machen? Aber gibt es so irgendwelche Proxys, von denen du dir was abguckst?
Wir haben den Hashtag in diesem Jahr raus aus der Bubble. Das heißt, sagen wir, mussten alle Leute sich ein bisschen rausbewegen. Deswegen sind bei uns wahrscheinlich auch bis auf eine Person ist niemand zur OMR gefahren, weil wir gesagt haben, das kennen wir eigentlich schon. Und einfach, wir wollten ein paar neue Dinge lernen. So, ich glaube, was wir immer machen, ist, dass wir schauen, was macht der Mitbewerb. Also gibt es ja auch genügend Veranstaltungen. Und schauen mal, was ist da gut, was ist da schlecht, was ist die Abgrenzung. Es hat ja auch jeder so ein bisschen eine unterschiedliche Positionierung. Ich glaube, wir sind so ein eher, jetzt will ich nicht KDW sagen, aber wir sind, glaube ich, schon eher so ein Premium-Konferenzangebot. Ja. Und dann gibt es eben ein Discount-Angebot, dann gibt es nochmal Spezialisierung. Und wir versuchen so ein bisschen alles abzubilden. Wir sind auch meines Wissens die größte Handelsveranstaltung im deutschsprachigen Raum. Da kann jetzt der HDE sagen, was er will. Wir sind größer. Und das soll auch so bleiben, aber wir haben auch gesagt, wir wollen eigentlich nie mehr als 5000 Leute werden. Wir sind jetzt so auf dem Weg dahin und wir überlegen auch schon, arbeiten dran, so zum Beispiel, was ich ganz cool finde, was die Shop Talk immer ganz gut macht, ist so Networking im Networking-Formate, dass man so quasi ein Shop-in-Shop-Konzept für eine Konferenz macht. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und so kann man sich immer so einzelne Sachen rausnehmen, aber so einen richtigen Proxy, wo ich sage, ja, das ist so die Veranstaltung. Ich laufe natürlich schon immer rum, wenn ich auf irgendwelchen anderen, auch selbst auf einem kleinen Dinner vom Daniel jetzt, Grötzinger und Westermeier und so, dann am zweiten OMR-Tag, der Abend ist ja immer das Parkland-Dinner, ist ja das Founders-Dinner da. Dann laufe ich immer auch als Eventveranstalter rum, denke mir so, ja, okay, das würde ich jetzt so machen und so. Also das läuft schon immer ein bisschen mit. Und ich glaube, jeder im Team ist so, der läuft dann so rum und schaut links und rechts, was kann man denn mitnehmen? Und es sind häufig, das unterschätzt man, sind es halt die Kleinigkeiten. Also nochmal, Essen gut, Service gut, genug Toiletten ist einfach, ja, aber das ist, wenn du das nicht hast, reden die Leute darüber. Wenn du das hast, reden die Leute über den Inhalt. Und wenn die Leute über den Inhalt reden, dann habe ich gesagt, habe ich überhaupt kein Problem, weil jeder kann eine Meinung dazu haben, ob der Tarek Müller Bullshit erzählt oder Shein ein Verbrecher ist, weil er keine Ahnung, die Nachhaltigkeitswolke, auf der wir alle schweben, in die Luft auflöst. Also das ist ja eine coole Diskussion, aber das andere willst du nicht haben.
Das verstehe ich. Und du hattest auch noch keine Jeremy Fragrance-Momente, wirst du vermutlich so schnell auch nicht kriegen. die
Jeremy Fragrance, ey, den hatten wir als erstes im K5 digital, damals auf Henning Hesens Empfehlung. Und dann hat uns die OMR den halt weggemobbt, ja, so ungefähr. Also ich würde ihn jetzt, ich hätte ihn jetzt auch nicht auf die Bühne gestellt. Aber für ein Interview, super lustig, ja. Also herrlich. Ja.
Also nicht, dass ihr jetzt auch noch in diese Aufmerksamkeitsökonomie abdriftet, nur um der Aufmerksamkeit willen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die Kim Kardashian der Kaffee.
Aber kurze Side Story, das war so im Podcast. Im Vorgespräch mit Jeremy Fragrance hat der Kollege von uns gesagt, weil er hat dann im Hausflur telefoniert, hat gesagt, okay Jeremy, aber wenn es geht, um die Uhrzeit bitte nicht im Treppenhaus stehen. Wo steht der Typ, wenn wir, als wir anrufen und in live gehen? Also wir haben ja live mit der K5 digital, im Treppenhaus bei seiner Mama. Ja. Oberkörperfrei quasi, ja. Also. Ja. Nein, super.
Wie sonst, ja. Okay. Verstehe. Also Shop Talk habe ich jetzt gehört aus dem internationalen Umfeld. Deutsche Wettbewerber gibt es ja auch, hast du jetzt nur so am Rande erwähnt. Wo findet die Shop Talk statt? War die mal in Dänemark? Habe ich das geträumt?
Ja, hast doch, der erste war Kopenhagen, der erste Aufschlag war eine Katastrophe, aber wir waren da, ich hab's mir angeschaut, die haben dann ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die davor oder danach haben die verkauft und dann war ja klar, dass die dann nochmal internationalisieren. Ich glaube, die sind jetzt in Barcelona, die sind, ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die sind.
Also verstehe ich. Du hast ja, ich meine, du bist ja auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Also ich weiß, dass deine Sponsoren vermutlich auch international sind. Wenn du dir dein Geschäftsmodell so anguckst, also Veranstalterbusiness eigentlich so nach dem Lehrbuch müsste man sagen, boah, du musst ja schnell zur Plattform werden. Aber so seid ihr ja so ein bisschen, ihr seid auf eine Branche konzentriert, ein Single Trick Pony. Ihr macht vermutlich die größten Umsätze an diesen zwei Tagen. Sollten wir vielleicht gleich mal sagen, wann sind eigentlich diese zwei Tage? Am 25. und 26. Ist das richtig?
Juni, Juno? Ja genau, Juno, ja, okay. In Berlin.
In Neukölln. Aber was sind so die Themen, die du, wenn du sie ändern könntest, ändern würdest und was liebst du an diesem Veranstaltergeschäft?
Also ich wollte nie Veranstalter werden, aber das Universum hört das Wörtchen nie nicht. Also muss man immer aufpassen, was man sich wünscht. Ich wollte auch nie nach München, aber wie gesagt, same. Ich bin in München seit 1997. Obwohl,
ich wollte auch nie Tierfutter verkaufen, oder?
Ja, wollte ich auch nicht. Also insofern, genau, hat super funktioniert. Nee, also das Veranstaltungsgeschäft ist wirklich nicht zu empfehlen, weil du 360 Tage im Jahr arbeitest für zwei Tage Produkt. Das kenne ich eben von Zooplus anders. Da hast du auch jeden Tag irgendwie Umsätze. Und bei Zooplus waren es ja 90% oder über 90% der Umsätze kamen aus Stammkunden. Das ist bei uns nicht ganz so. Ansonsten, die Freude ist, glaube ich, die Interaktion mit Menschen. Das ist schon so. Mag ich halt. Ich netzwerke gerne. Ich lerne. Also das, was mich eigentlich am Leben hält, ist so das Lernen von anderen Leuten. Also deswegen, weiß nicht, warum du podcastest. Ich podcaste, weil ich halt gerne mit anderen Leuten rede und von denen lerne. Genauso geht es mir in der Vorbereitung jetzt auf die Konferenz. Bin ich wahrscheinlich dann Ende Juni, bin ich wahrscheinlich so ultra aufmunitioniert mit E-Commerce-Wissen. Das finde ich halt für mich ganz schön. Aber ansonsten, ja, wir sind, also Corona hat uns ja hart in den Hintern gekniffen, weil wir eben sehr abhängig sind von diesem Event. Wir machen schon ein paar Umsätze im Digitalen, aber das ist in unserem Space ein bisschen schwieriger. Haben jetzt gerade 1, 2, 3 neue Sachen, die wir ausprobieren. Unter anderem, hatte ich ja gesagt, so ein Network im Network. Haben jetzt so ein Circle gestartet, also ein bisschen EO-Style. So unternehmerisch denkende Personen, die auch bereit sind zu teilen und voneinander zu lernen. Wir werden das in den nächsten Level heben. Wir werden eine Mastermind machen in dem Jahr noch, wo wir eben mit 50 Leuten mal an einen Ort 3 Tage gehen werden, um voneinander zu lernen. Also das sind so Sachen, aber am Ende ist es same, but different. Das ist noch nicht das, wo ich sage, das ersetzt jetzt die Konferenz. Ja, das vom Umsatz her, aber mein Gott, also ja, das ist dann halt so.
Aber dieses Unternehmerische, das merkt man, diese Handschrift, das lebt ihr ja auch. Das lebt ihr durch die Art, wie ihr Menschen zusammenbringt, aber auch wen ihr anzieht. das kann ich nur zurückspiegeln, dass diese Lust am Lernen, Learn from the Best, ist ja so dein Motto, was du immer wieder rausgegeben hast. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Apropos Lernen, das ist jetzt kein richtiger Werbeblock. Also es ist natürlich ein Werbeblock, weil ich ja, wie gesagt, ein bekennender Fan deiner Veranstaltung bin. Und dein Team hat mir nämlich für alle, die jetzt bis hier in diesem Podcast ungefähr in die 36. Minute mitgehört haben, zur Belohnung kriegen die, wenn sie zur K5 kommen möchten, ein Rabattcode. Der heißt, das ist ein total witziger Rabattcode, er lautet Sigmann100 und damit kann man Sigmann, ja, jetzt müssen die Leute wissen, wie man Sigmann schreibt. Ne? Sigmann schreibt sich Sigmann 100, wie die Ziffer 100. Und damit kann man 100 Euro auf das K5-Ticket sparen. Und hier steht in Klammern, Team-Tickets sind davon ausgenommen. Ja, außer, so. Und ja, für alle, die das jetzt hier hören, Sigmann 100 auf der K5-Ticket-Seite. Tut mir den Gefallen, wenn ihr schon euer Ticket gekauft habt, nervt die Kollegen von K5 nicht und sagt, ihr wollt jetzt noch 100 Euro aufnehmen. Das ist nur für alle, die jetzt noch kein Ticket gekauft haben, während dieser Podcast erscheint. Vielen Dank für das großzügige Angebot. Wir werden das vermutlich im eigenen Team auch massenhaft verwenden.
Sehr gut.
Sehr gut. Sigmann
100, so, das war sehr gut.
Originell, ne? Ja, so, ja. Besser als Marketing Transformation Podcast 100, das wäre noch umständlicher. So, ja. Also vielen Dank schon mal dafür. Du kennst noch nicht mal eine neue Abschlussfrage. Die neue Abschlussfrage lautet, hast du irgendwie einen Artikel, ein Buch, eine Studie, irgendein Piece of Content, der dich in der letzten Zeit inspiriert oder überrascht hat oder dir irgendwie geholfen hat, den du hier mit uns teilen möchtest?
Ja, ich habe dazu gerade einen LinkedIn-Post gemacht und das ist wirklich für mich der totale Game-Changer, wie ich meine eigene unternehmerische Vita einsortiere und vor allen Dingen, wie ich jetzt weiter voranschreite. Und das ist der Spruch eines sechsfachen aserbaidschanischen Milliardärs. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt. Aber er ist auf LinkedIn, habe ich ihn geschrieben. Und der sagt, investiere dein Geld zurück in die Quelle oder invest back into the source. Und das heißt nichts anderes als da, wo das Geld herkommt, nimm es doch nicht und schleuder es irgendwo anders hin, sondern steck es da wieder hinein, wo es herkommt. Sprich, verstärke das Unternehmen, aus dem du dein Geld bekommst oder deine Aktivitäten. Kann auch die Familie sein. Und Geld kannst du gleichsetzen mit Attention, mit Aufmerksamkeit, mit Fokus, mit Zeit, die du ausgibst. Und ich finde das so schön, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das würde ich gerne mal zurückspiegeln. Immer dann, wenn ich mich richtig reinhänge hier in die K5 und fürs Team da bin oder neue Ideen spinne und so weiter, kommt das zehnfach zurück an der Energie, an Innovation, an neuen Ideen. Und wenn ich absent bin, weil ich auf anderen Themen rumspringe, geht es weg. Und ich finde das, für mich ist das so klar, dass ich sage, naja, also invest back into the source ist jetzt also mein Credo für die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre. Und dann will ich mal schauen, wo dann die K5 steht, wenn ich mich wirklich konsequent daran halte, hier einfach die Quelle zu stärken.
Ja, sehr schön. Ich habe diesen LinkedIn-Post vor ein paar Tagen gesehen. Ich konnte ihn inhaltlich sofort nachvollziehen. Wir packen diesen Post, wenn du einverstanden bist, einfach in die Shownotes. Dann können wir uns die ganze Quellenarbeit sparen. Ich konnte das inhaltlich total nachvollziehen. Hat also total gut resoniert mit auch meiner Erfahrung. Und du hast es ja auch gut eingeordnet, ne, was Invest heißt und was auch ein bisschen der Return davon ist. Das Einzige, was mich daran irritiert hat, ist aserbaidschanischer Milliardär und Quelle. Da habe ich sofort an Oligarchen und Rohstoffe gedacht. Aber das wirst du bestimmt, das wirst du bestimmt überprüft haben, dass der Kollege, also ändert ja nichts am Inhalt, dass der Kollege sein Geld auch mit lauteren Mitteln gemacht hat, ne? An deinem Schweigen merke ich, hast du nicht.
Gehe ich mal von aus. Ja. Naja, sagen wir so, die Referenz von der Person, also von dem das kam, den da würde ich jetzt, der ist mit sehr gutem Leumund, deswegen habe ich gedacht, ich kann das übernehmen.
Ja, man sollte auch nicht alle Milliardäre aus Aserbaidschan irgendwie in einen Topf schmeißen.
Als wenn man sagen würde, Schrezenmeier ist halt Schrezenmeier, der das erste Mal auf der OMR ist. Also.
Ja, stimmt. Ja, schöne Grüße. Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Insider, aber gerade im Zusammenhang mit aserbaidschanischen Milliardären ist das genau ein guter Vergleich. Herrlich. Ja. Mein lieber Sven, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und deine Gedanken. Ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg, wünsche uns allen viel Erfolg mit der K5. Am 25. und 26.06. in Berlin-Neukölln im schönen Estrell. Einer der wenigen Orte, die wirklich in der Lage sind, so eine große Veranstaltung gleichzeitig mit Hotelbetrieb und Restauration zu vereinigen. Ja. Das wird bestimmt wieder eine gute Veranstaltung. Dir und deinem Team gute Nerven, frohes Schaffen und vielen Dank für deine Zeit, lieber Sven.
Ganz herzlichen Dank, Erik.